Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel vom Podcast Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist nach wie vor Sarah Stehr und mir gegenüber sitzt auch wie immer die Jessie.
Hi Sarah.
Ja, das Jahr geht zu Ende. Wir machen für dieses Jahr eben die letzte Folge. Nächstes Jahr wird es weitergehen, aber die Jessie und ich, wir sind noch ein bisschen am Überlegen, wie, ob wir das Format so beibehalten wollen oder ob wir was verändern möchten. Ja, die letzte Folge, die war mir noch ein ganz besonderes Anliegen, auch wenn wir es jetzt öfters verschoben haben. Warum? Die Folge heißt ja Triebiges Pferd, der ist einfach nur faul und ich finde die Folge deswegen wichtig, weil mein Gefühl ist, dass dieses Thema oft zu sehr großen Frustrationen bei Reitern und Reiterinnen führt.
Und Pferden.
Und Pferden. Aber das vor allem auf Reiterseite finde ich da auch besonders die Gefahr groß ist, dass man sich unfair dem Pferd gegenüber verhält. So ist mein Eindruck. Jessie nickt. Ich übersetze mal.
Ich bin gut in nonverbaler Kommunikation. Ist nur ein bisschen blöd für einen Podcast.
Ja, darum finde ich es ganz schön, dass wir dieses Thema jetzt eben noch unterbringen. Und ich würde auch sagen, Jessie, wir fangen direkt damit an. Und meine erste Frage, ich mag es ja immer ganz gern, dass wir am Anfang Begriffe so ein bisschen definieren. Und ich würde dich jetzt als erstes auch fragen, was verstehst du denn unter triebig? Was ist ein triebiges Pferd für dich?
Ein triebiges Pferd ist für mich ein Pferd, das sich nicht selbstständig in einem gleichmäßigen Rhythmus vorwärts bewegt.
Ja, und also ich habe dann im Kopf, Jessie, du kannst mir widersprechen. Ich finde, manchmal tun die das einigermaßen, aber sie fühlen sich dabei wahnsinnig zäh an. Wäre das für dich auch noch ein triebiges Pferd? Oder?
Du musst dann das Gefühl von zäh ein bisschen definieren. Weil das Gefühl von zäh, was du jetzt da beschreibst, ist in der Regel ein Pferd, das von hinten zu wenig Kraft überträgt und die Hüftgelenke sind einfach fixiert. Und das fühlt sich dann zäh an. In gewissen Reitweisen würde man da noch dazu übergehen, die Pferde sehr viel in der Hinterhand irgendwie mobil seitwärts bekommen zu wollen. Was diese Pferde aber dann tun, ist, die lassen einen relativ bequem in der Mitte sitzen.
Okay, das heißt, das Gefühl ist vielleicht nicht so ganz geeignet für diese Definition. Mhm. Mir fällt noch ein Pferd, das nicht prompt auf die Reiterhilfen reagiert. Wäre das für dich auch ein triebiges Pferd oder findest du die Definition auch nicht geeignet?
Nee, die finde ich auch nicht ganz geeignet, weil ein Pferd, das prompt auf Hilfen reagiert, muss ja nicht unbedingt heißen, dass das Pferd korrekt auf Hilfen reagiert, sondern es kann auch sein, dass es einfach überreagiert.
Okay, gut, also dann bleiben wir bei der Definition triebiges Pferd. Das, Jessie, du darfst schon mal wiederholen.
Das Pferd hat keine gleichmäßig rhythmische Vorwärtsbewegung.
Und der nächste Begriff in unserer Aussage, der ist ja der Begriff faul. Und über diesen Begriff bin ich auch gestolpert, weil also faul, finde ich, ist jetzt eine sehr menschliche Eigenschaft. Und ich meine, wir neigen alle dazu, unsere Pferde zu vermenschlichen und auch ein bisschen so menschliche Eigenschaften auf Pferde zu projizieren. Ist faul etwas, was du mit einer Eigenschaft von dem Pferd in Verbindung bringst oder nicht?
Nein. Ein Pferd in der Natur ist in dem Sinne ja auch nicht faul. Die liegen ein riesiges Areal zurück, an Strecke ja auch. Es ist ein Lauftier. Also das, was viele Pferde sind, ist einfach maßgeblich unterfordert, missverstanden und eingerostet durch zu wenig Bewegung.
Ja, ich finde, was mir halt dabei durch den Kopf gegangen ist, dass eigentlich, also ich würde sagen, ich habe noch nicht so viel in Sachen Reiterei verstanden, aber ich glaube, eins wurde mir sehr nachdrücklich klar, wenn ein Pferd die Chance hat, etwas richtig zu machen, dann ergreift es diese Chance auch. Deswegen wäre faul für mich eigentlich auch kein Begriff, den ich mit einem Pferd in Verbindung bringen würde. Aber nichtsdestotrotz ist es ja tatsächlich das, was man häufig hört. Also genau, und an diesem Punkt wäre jetzt für mich die nächste logische Frage an dich, Jessie. Was steckt denn dahinter, wenn ein Pferd triebig ist? Was können denn da Ursachen dafür tatsächlich sein?
Ja, ich habe ja schon ein paar Sachen jetzt genannt. Also sowas wie ein missverstandenes Pferd in der Kommunikation. Ein Pferd, das in irgendeinem Bereich seines Körpers Schmerzen hat. Also das wären für mich immer Sachen, die sind vorab zu klären. Und dann ist das ein Pferd mit einer Fehlorganisation in seinem Körper. Das heißt, es fängt an, wir haben ja jetzt schon viel in den vorherigen Folgen über Funktionalität, wie sie korrekterweise wäre in verschiedenen Körperbereichen. Und wenn die verloren geht und das Pferd Kompensationsmuster beginnt, beziehungsweise sich auch anfängt in verschiedenen Bereichen, einfach keine Bewegung mehr zuzulassen. Ja, dass die Muskulatur, die Bewegungsmuskulatur, die äußere, anfängt eine statische Kraft zu übernehmen, also eine Haltekraft, und das dauernd anzuhalten, dann wird sich über die Zeit immer mehr Bewegungsunlust einstellen. Beziehungsweise nicht nur Unlust, sondern einfach auch das Unvermögen, sich zu bewegen ohne Schmerzen.
Okay, dann versuche ich es nochmal einfach zu sagen. Das heißt, das Pferd bewegt sich dysfunktional, und das kann einerseits dazu führen, dass es tatsächlich Schmerzen hat, im schlimmsten Fall. Und im anderen Fall werden vielleicht Bewegungen auch einfach anstrengend, weil sie eben nicht wie vorgesehen durchgeführt werden können.
Ja, und das sind halt dann Pferde, die vielleicht schon alleine Schwierigkeiten haben, sich dementsprechend mühelos und ökonomisch zu bewegen. Und in dem Moment, wo du aber nur einen Reiter oben drauf setzt, wenn da eh schon eine Schwäche im System ist, dann hast du unter Umständen ein Pferd, das sich einfach nicht mehr vorbewegen will.
Und jetzt würde mich interessieren, Jessie, also vielleicht beispielhaft, oder vielleicht sagst du auch, es gibt ganz typische Muster. Also gibt es denn bestimmte körperliche Probleme, die triebige Pferde typischerweise haben? Oder kann man das wirklich nur so exemplarisch sagen?
Naja, also was diese Pferde aufweisen, ist, dass die Pferde in den Rumpfträgern sehr fest sind. Ja, also die Schultergliedmaße kann nicht mehr frei gleiten, die Rumpfträger übernehmen keine Stoßdämpferfunktion mehr für die Halsbasis, und umso komprimierter die Halsbasis ist, umso weniger Bewegung will das Pferd von hinten eigentlich durchlassen. Das ist das eine. Das andere ist ein Rumpf, der einfach in der Höhe zu tief ist im Vergleich zur Hinterhand. Also wir denken da jetzt klassisch an unsere letzte Folge mit Trageschwäche, Trageerschöpfung. Umso weiter das Ganze fortschreitet und umso fixierter die Hüftgelenke werden, das Pferd keine Hankenbeugung mehr zeigt, umso weniger Bewegung wird stattfinden. Mhm. Also das sind die Punkte, die wir definitiv treffen. Und wenn wir ans LSG denken, also die spitz hochgezogene Gruppe, ja, wenn das LSG in Flexion ist, also nach oben hin offen.
Ganz kurz, also das Lumbosakralgelenk, also der Punkt, wo die Lendenwirbelsäule und das Kreuzbein aufeinandertreffen.
Genau. wenn sich der Part unter Belastung nicht neutral stabilisieren lässt, haben wir auch da ein Pferd, das keine Kraftübertragung von hinten nach vorne liefern kann. Und auch dieses Pferd wird eher triebig sein.
Ja, Jessie, und wie ist es jetzt so? Also finde ich, die Lösung, die man leider in den meisten Stellen für dieses Problem sieht, ist ja, dass einfach aufgerüstet wird. Entweder die Hilfen werden sehr viel stärker gegeben, oder man rüstet tatsächlich auf, indem man
materiell.
Sich materiell anderes Equipment anschafft. Ja, was ist denn davon zu halten?
Naja, also wie viel man das, wenn wir jetzt die ganzen Ursachen für so ein Verhalten uns gerade eben besprochen haben, dann ist die Frage, wo ist die Ethik dem Pferd gegenüber, wenn wir das einfach nur als faul oder oft kommt ja auch der Begriff, der verarscht dich einfach. Der hat keinen Bock, der verarscht dich. Das finde ich noch viel schlimmer. wird es damit abgetan, um das Recht zu fertigen, dass man hier jetzt dem Pferd seinen Willen aufzwingt, ohne zu beachten, ist das Pferd in der Lage, das überhaupt erfüllen zu können.
Und Jessie, was mir da jetzt noch einfällt, ist, manchmal sagt man ja, der ist abgestumpft auf den Schenkel zum Beispiel. Ist das ein Phänomen, das dir tatsächlich so begegnet ist? Und wäre das dann tatsächlich ein Grund, um zum Beispiel mit einem Sporn eine akzentuiertere Hilfe zu geben? Oder ist das für dich auch, ja, Mythos ab in die Schachtel, Deckel zu?
Weil das der abgestumpfte Schenkel, das ist das triebige Pferd, das körperlich nicht in der Lage ist, eigentlich sich vorwärts zu bewegen, haben in den meisten Fällen auch einen Reiter auf dem Rücken, der irgendwie widersprüchliche Hilfen in seinem System gibt. Also der kommuniziert noch nicht einmal korrekterweise mit dem Pferd. Und wir haben also das triebige Pferd, das in seinem Körper gefangen ist und sich deswegen nicht gut bewegt. Wir haben den Reiter, der das Pferd mit seinen Hilfen und dem Material quasi anschreit, sich zu bewegen. Und der Körper wird deswegen sich ja nicht besser bewegen können. Das Pferd wird es versuchen, aber unter diesem Druck und dem Zwang, der auf dieses System eintrifft, wird dieses Pferd sich psychisch und emotional abschalten und dann kommt am Ende sowohl körperlich als auch geistig ein abgestumpftes Pferd dabei raus. Also dieses Pferd lernt ja einfach nur, er lernt die Hilflosigkeit. Und dass es die einzige Lösung ist, in einen dissoziativen Zustand zu gehen. Also solche Pferde da wieder rauszuholen, das ist wirklich schwierig. Weil die Pferde haben ja gelernt, dass alles, was sie sagen, irgendwie überhört wird, dass da keiner drauf eingeht, dass ihnen grundsätzlich mit Gewalt begegnet wird und die müssen ja reiten, komplett neu erfahren. Das ist ungefähr, in irgendeiner Folge hatten wir es, glaube ich, auch wegen den Gebissen und wie ein Pferd, wenn es mal gelernt hat, dass es dem Zügel irgendwie nur ausweicht und dass es Schmerzen verursacht und so. Die müssen genauso aufs Bein reiten, neu lernen, wie das Pferd, das in Anführungszeichen zu viel getrieben worden ist.
Und höchstwahrscheinlich, widersprich mir, aber höchstwahrscheinlich muss der Reiter sich wahrscheinlich auch ganz neu programmieren, oder? Es ist ja schon noch eine Verzweiflung, die im Reiter, der vielleicht einfach schlicht nicht weiß, was er falsch macht. Und
ja, da hast du absolut recht. Die Schwierigkeit ist halt, dass wir immer das Bedürfnis haben, wenn vom anderen weniger kommt, mehr zu tun. Und das ist eigentlich das Verkehrte. In dem Moment, wo vom anderen wenig kommt, müssen wir eigentlich weniger tun, um den anderen mehr kommen zu lassen. Und nicht so, also nicht über eigenes mehr tun kompensieren, was der andere nicht tut, weil das Ungleichgewicht wird immer größer werden.
Okay, also wir haben uns jetzt mit unserem hier Beispielpferd und Beispielreiter in eine quasi ausweglose Situation manövriert.
In dieser Kombination, ja.
In dieser Kombination, ja. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt dieses Pferd-Reiter-Paar zu dir und sagt, Jessie, hilf mir.
Oh.
Jessie sagt, leider ausgebucht.
kommt drauf an, in welchem Zustand das Pferd sich befindet. Also nehmen wir mal an, das Pferd wäre vielleicht irgendwie tragfähig, das Pferd hat allerdings klar körperliche Themen, dann muss man erstmal also vielleicht einfach dieses Pferd-Reiter-Paar voneinander trennen. Das heißt, das Pferd arbeitet erstmal mit jemandem unabhängig, mit dem es noch keine Sprache hat.
Einfach auch um diesen Kreislauf
bis um diesen genau, wir müssen diesen Kreislauf durchbrechen und dafür müssen wir einen Weg finden, auf den das Pferd reagiert. Das heißt, es kann sein, wir brauchen einen Personenwechsel. Es kann sein, wir brauchen einen Ortswechsel. Es kann sein, wir brauchen einen Wechsel von Ausrüstung. Es kann sein, dass es erstmal bedeutet, da kommt gar kein Reiter drauf. Es kann sein, wir müssen vielleicht den Trainingsort Halle verlassen und ins Gelände gehen, weil da ein anderer Anreiz ist für Bewegung. Das heißt, je nach Pferd suchen wir dann nach einer Möglichkeit, in der das Pferd wieder eine Motivation kreiert, sich bewegen zu wollen im Kontext mit einem Menschen. Vorausgesetzt natürlich, man guckt sich an, hat das Pferd irgendwo akute Schmerzgeschehen, die erstmal ausgeschalten werden. Und dann ist es wie immer, wir gucken uns an, wo der Körper, oder so mache ich das zumindest, ich schaue mir an, das System, wo liegen seine Stärken und wo liegen seine Schwächen, weil auch dieses System hat ja irgendwo noch eine Kapazität, sonst wäre es so krank, dass es aus der Box nicht mehr rauszubewegen ist, hat das System noch eine Möglichkeit, also irgendetwas in sich, was noch funktioniert, was das System am Laufen hält. Die Stärke sozusagen. Die gilt es herauszufinden und auf dieser Stärke bauen wir auf, sodass sich das ganze System daraus wieder stärken lässt. Mhm. Und das, was das System schwächt, das lassen wir weg. Dass sich die Schwächen mit der Zeit abbauen und die Stärken sich ausweiten und immer mehr werden.
Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, ich meine, wir haben ja jetzt einen recht verfahrenen Fall jetzt hier erstmal. Siehst du da eine Chance, dass das Pferd-Reiter-Paar das alleine schafft, ohne Unterstützung von außen?
Und wenn, schwierig wahrscheinlich.
Aber gibt's, was wäre für dich das Erfolgsversprechendste?
Die Schwierigkeit ist halt, dass in den meisten Fällen die Leute schon sehr emotional damit gefangen sind und dann in Stresssituationen neigen wir alle dazu, in unsere Muster zu verfallen. Das heißt, ab einem gewissen Punkt wird uns die Situation wieder so sehr triggern, dass wir wieder auf die gleiche Art und Weise reagieren werden wie immer. Und es braucht ein neues Setting, mit dem wir diesen Kreislauf durchbrechen und auch die Chance haben, es anders zu lernen. Und oft hilft es da tatsächlich, wenn jemand anders erstmal das unabhängig mit diesem Pferd übt, dass das Pferd wieder eine neue Idee bekommt und dann der Besitzer eigentlich integriert wird, um zu erfahren, dass das Pferd jetzt andere Möglichkeiten hat. Und dadurch kehrt schon ganz viel Entspannung bei der Person ein und Zuversicht und wieder Freude daran, mit dem Pferd zu arbeiten. Und dann kann sich die Situation schon ändern. Und die, also es ist nicht mehr so dieses verzweifelt Aussichtslose, wo dann irgendwann ärgerlich wird, weil man tut vielleicht schon ganz viel für das Pferd und man hat keine Ahnung, was alles gemacht. Und jetzt läuft der Gaul immer noch nett und ja.
Jetzt haben wir natürlich ein recht extremes Beispiel gewählt. Ich weiß nicht, ob das noch deine Definition von triebig mit erfüllt, aber vielleicht gehen wir jetzt mal eher zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, so ein bisschen ein zähes Pferd. Also man hat das Gefühl, der läuft schon, aber es braucht relativ viel Input von einem oder es fällt schwer, mal vorwärtstreibende Hilfen auszusetzen. Ist das für dich die gleiche Situation mit dem gleichen Lösungsansatz oder würdest du sagen, das ist ein milderer Fall und dort können wir quasi das Reiter-Pferd-Paar so belassen und einfach ein paar Stellschrauben drehen?
Das kann unter Umständen eher funktionieren, dass wir das Pferd-Reiter-Paar lassen. Trotzdem ist das ja schon ein Pferd, das anzeigt, da läuft was in die falsche Richtung. Das heißt, ich würde da einfach mir das wieder ganzheitlich anschauen, ob da irgendwo ein Schmerzgeschehen dahinter steht, warum das Pferd vielleicht so agiert. Für mich ist dann grundsätzlich auch immer interessant, wie so der Werdegang, wie lange besteht das Problem schon, war das schon immer oder ja, wie hat sich das einfach entwickelt. Dann, wenn das alles quasi aus dem Weg geräumt ist, dass dann kein Zustand vorherrschend ist, der die Arbeit verhindert, dann gilt es halt im Endeffekt wieder herauszufinden, auf welche Art und Weise können Pferd mit Mensch die Situation verändern, dass sie die körperliche Situation wieder in Funktion bekommen.
Ja, jetzt sind es irgendwie, finde ich, ist das bisher ein bisschen eine noch nicht ganz so mutmachende Folge, die wir heute haben, weil wir jetzt schon schildern, dass eigentlich in diesem Fall harte Maßnahmen notwendig sind. Jetzt habe ich mir überlegt, hast du vielleicht ein schönes Positivbeispiel aus deiner Praxis, von dem du erzählen kannst, um den Leuten auch ein bisschen Mut zu machen?
Ja, also zum Beispiel eine Stute, die auch eine Zeit lang ziemlich triebig war, nicht nach vorne ging, die hat nicht gewünscht, irgendwie auch aufgebaut, sondern eher abgebaut, sah einfach ungut aus, war teilweise dann sogar widersetzlich, wenn man dann wollte, dass sie mal aufs Bein oder was auch reagiert. Und bei der war so ein Thema beispielsweise Magen. Magenpferde, die bewegen sich einfach nicht gern. Ich meine, du kannst es jetzt gerade ja selber.
Ich hatte gerade eine Gastritis, also ich kann sagen, Magen, man will sich wirklich gar nicht mehr bewegen. Also man will sich so wenig bewegen, dass man auch nicht mehr atmen möchte.
Mhm. Also ich hatte das nie, aber so wie du da hingst, also wenn man Magenpferde sieht, das macht keinen Spaß. Das heißt, das wäre immer was, wo ich mit dran denken würde, wenn ich ein Pferd habe, das einfach eine Bewegungsunlust zeigt. Genau, wir haben den Magen therapiert, das hat dann schon einiges verändert. Und dann war ein zusätzlicher Punkt, dass einfach nochmal basismäßig dieses Pferd aufgearbeitet worden ist. Also die Stallsituation hat sich dann verändert, weil das Pferd einfach ziemlich gestresst auch in seiner Haltungsform war. Beziehungsweise eigentlich das Stallklima, und damit meine ich nicht die Temperatur oder sowas, sondern einfach das Umfeld, in dem sich das Pferd befunden hat. Also Stallwechsel, Magentherapie, zurück zur Basis, weg von sämtlichen Seitengängen, was auch immer man schon angefangen hat, mit diesem Pferd zu arbeiten, hin zu, wir arbeiten ganz basic, einfach Grundgangarten, geradeaus, im Gelände, stabile Halsbasis, Bewegungen von hinten nach vorne durchs Pferd führen. Das waren dann die Punkte. Und wir haben wieder ein gehfreudiges Pferd, das anfängt, wirklich aufzubauen.
Okay, vielleicht, Jessie, zum Ende eine Frage, die mich jetzt nur beschäftigt hat. Ich denke, du bist bestimmt auch schon in der Situation gewesen, dass du in der Situation sehr frustriert warst und vielleicht auch wütend geworden bist. Hast du denn einen Tipp, wie man mit sowas gut umgehen kann? Oder wenn du Schüler, Reitschüler hast, wo du merkst, die sind jetzt ein bisschen kurz davor, unfair ihrem Pferd gegenüber zu werden, was kannst du da einen guten Tipp mitgeben?
Also unfair wird es ja meistens, wenn wir vorab nicht klar definieren, was wir eigentlich wollen. Und fair finde ich das in der Beziehungsführung, dass wir auf der einen Seite ein sehr gutes Gefühl dafür haben, was wir erwarten können. Dafür müssen wir ein klares Bild von dem haben, was wir wollen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch Verständnis für das Gegenüber haben, um zu erkennen, was der andere überhaupt leisten oder erfüllen kann. Und das Pferd kann uns das nicht verbal sagen, das Pferd kann uns aber über subtile Körperanzeichen sehr viel zeigen. Das heißt, man kann diesen Frust schon mal sehr gut vermeiden oder händeln, indem man sich mit dem Pferd so viel auseinandersetzt. Und damit meine ich jetzt die Grundthematik Pferd, einfach das Pferd lernt, besser zu analysieren, um einfach schneller zu erkennen, wann fängt es an zu entgleisen. Dafür müssen wir uns aber auch ein gutes Bild darüber machen, wie sieht denn ein funktionaler Körper aus und wie funktioniert das ganze System Pferd eigentlich. Das heißt, so können wir Verständnis für das Pferd kreieren. Das heißt, alles das, wo das Pferd uns vielleicht ungewünscht begegnet, was eine Wut auslöst, weil wir vielleicht gar nicht richtig definiert haben, was wir wollen, aber auch nicht erkannt haben, ob das der andere leisten kann. Das heißt, wir gehen eigentlich gar nicht in Verbindung. Und das, wonach wir uns alle sehnen, wonach sich die Pferde eigentlich sehnen, ist gesehen werden und Verbindung. Und wenn wir daran arbeiten, dann ist eigentlich, oder so geht's mir, dann steht Lektionen erarbeiten und ja, dieser Erfolg oder diese Entwicklung im Sinne von höher, schneller, weiter steht nicht mehr im Vordergrund, sondern das, was dann wichtig ist, ist die Beziehung. Und die macht für mich am Ende den Unterschied. Also zum Beispiel, wie ich früher geritten bin, wo ich dieses Ausmaß einfach noch nicht verstanden habe, wäre mein Tipp gewesen, ja, der Trend geht halt zum Drittpferd. Also wenn ein oder zwei nicht laufen, einer läuft schon auf jeden Fall und dann können sie sich ja abwechseln. Das würde ich so heute nimmer sagen. Also du hast letztens mir auch eine Nachricht geschickt, dass dir ein Pferd jetzt auch reichen würde irgendwie oder beziehungsweise, dass es ganz spannend wäre, nur mit einem Pferd jetzt eigentlich die ganze Zeit zu investieren. Das Witzige war, dass ich, glaube ich, am selben Tag die gleiche Idee hatte, dass mir ein Pferd eigentlich reichen würde. Und dazu will ich sagen, ich habe 6. Also.
Ja, ich habe 3. Ich würde jetzt auch keins missen wollen. Ich meinte ja auch so ein bisschen, dass man sich nochmal, wenn man nur ein Pferd hat, natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise drauf einlassen kann, einfach wegen dem Faktor Zeit. Also man, finde ich, kann ganz andere Sachen mit dem Pferd erforschen, mehr ausprobieren.
Das schon, aber man kann diese Beziehung, wenn man mehr Zeit für diesen einen hat, ja auch viel intensiver diese Beziehung am Ende leben, als wie wenn du Beziehungen mit ganz vielen führst.
Ja.
Dann ist das halt mit jedem angekratzt, aber nicht so sehr in der Tiefe ergründet.
Weiß ich nicht. Ich glaube, man kann ja auch mehrere Kinder haben. Also und mit allen eine gute Beziehung führen.
Ja, aber trotzdem ist am Ende ist es für jeden immer nur ein bisschen.
Ja, vielleicht. Okay, wir driften etwas ab. Sei uns zum Ende des Jahres einmal vergönnt. Ja, ich fand jetzt eigentlich den letzten Aspekt, aber einen sehr schönen Aspekt, eben was du gesagt hast, das Definieren, was will ich von meinem Pferd, was kann ein Partner überhaupt leisten, diese Art, mehr in Beziehung zu gehen. Aber mit was ich jetzt gerne nochmal schließen würde, ist, wenn ich jetzt so rekapituliere, was du gesagt hast, was man eigentlich nicht machen sollte, ist ein Pferd, das triebig ist oder nicht vorwärts gehen, das die Sache nicht ernst zu nehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, das ist vielleicht, die einen reagieren über, die anderen bagatellisieren dieses Problem vielleicht, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann stimmt dann auf jeden Fall an der Basis was nicht und es lohnt sich, nochmal genau hinzugucken.
Ja, auf jeden Fall. Die Pferde haben es verdient, dass man da genau hinschaut. Im Endeffekt ist es ja von den Pferden auch klug, weil sie, das ist ihre einzige Möglichkeit, wie sie sich schützen. Und also ich finde, wenn ein Pferd das Bedürfnis hat, sich vor dem Gebrauch schützen zu müssen, also dann läuft ja definitiv auf irgendeiner Ebene was falsch. Dann muss ich mir das nochmal genau anschauen, warum dieses Bedürfnis da ist.
Und zwar auf allen Ebenen, wie du auch im Beispiel gesagt hast. Also Haltung, Fütterung, Hufbearbeitung,
ja,
Training.
Ausrüstung, Sitz, Übungsabfolgen im Training. Also da muss man einfach alle Punkte einmal angucken, wo stimmt's im System nicht. Und umso mehr Punkte halt dazukommen, umso weniger Bewegung findet am Ende statt.
Ja, anstatt dann quasi der Kontrast wäre, aufzurüsten und einfach weiter Lektionen abzufragen.
Ja, also der Knall, der darauf folgt, ist halt viel größer.
Ja. Ja gut, Jessie, dann würde ich sagen, wünschen wir allen unseren Hörern und Hörerinnen schöne Weihnachten.
Ja.
Abhängig davon, wann ihr hört.
Schon mal einen guten Rutsch.
Und wir freuen uns, wenn wir im nächsten Jahr wieder zurück sind und ihr uns weiterhin hört.
Genau.
Tschüss.
Tschüssi.